Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Zwangvolle Plage, Müh ohne Zweck. Das sind die ersten Worte in Richard Wagners Oper Siegfried. Aus dem Ring des Nibelungen. Mimes Kunst, und Mime singt das, seine Kunst ist nutzlos geworden. Er kann Siegfried nichts mehr beibringen. Mime, der Künstler, der lernt jetzt kochen, singt Siegfried abschätzig. Der Außenseiterkünstler, der Spätromantiker, der Größenwahnsinnige, der Prosaist und Librettist Richard Wagner schrieb diese Zeilen. Sein Kunstwerk der Zukunft sollte auch erlösen. In Corona-Zeiten, da sind die Künste aber ziemlich gefangen. In unserer losen Folge Innovationsmotor Kultur, da sprechen wir hier gleich mit dem Kunsttheoretiker Batson Brock. Danach geht es im Gespräch mit dem Plakatkünstler Klaus Steg um den bevorstehenden 100. Geburtstag des Aktionskünstlers Josef Beuys, der am 12. Mai 1921 geboren wurde und 1986 gestorben ist. Der wirkte nicht nur durch Multiples, durch Galerieaktionen, durch Happenings, sondern auch durch Vorträge, öffentliche Auftritte. Kunst war für ihn Kapital. Eine soziale Praxis und ging weit über Werke hinaus.
Wenn der erweiterte Kunstbegriff klarstellt, dass die Fähigkeiten der Menschheit das Kapital sind, einerseits, und das, was aus den Fähigkeiten der Menschen entsteht als Gestalt, diese beiden zusammengenommen das Kapital sind, dann ist die Sache ja in einem Feld, wo sie die Frage der menschlichen Seele gerade auf dem sehr anspruchsvollen Niveau berührt.
Mehr über und von Josef Beuys im Verlauf dieser Sendung. Ende der 50er Jahre, da wirkte der Ästhetikprofessor und Künstler ohne Werk, Batson Brock, schon mit Wolf Hostell und Josef Beuys in Fluxusaktionen zusammen. Und 1967, da gründeten sie die Deutsche Studentenpartei, weil jeder Mensch eben nicht nur ein Künstler, sondern auch ein Lernender, ein Student ist. Im Rahmen unserer losen Folge über Innovationskultur und den Motor Kultur habe ich den Kunsttheoretiker gefragt, wie sehen denn unter Corona-Bedingungen, wo sämtliche Premieren, Ausstellungen, Theater- und Opernaufführungen gestreamt, entkörperlicht, entkoppelt werden, die Künste weiterhin aus? Die Künstler können ja nicht wie gewohnt auftreten und arbeiten. Ist das die Zukunft?
Nein, das ist keine Zukunft der Künste, das ist nur eine Zukunft des Zeichenaustausches. Aber wir wissen ja, das Wort muss Fleisch werden, ansonsten hat es keinerlei Übertragungsenergie. Zeichenübertragung ist ein rein mechanischer Vorgang, aber sie zu lesen und zu deuten, verlangt eben Verkörperung. Und wer nicht Verkörperung seines Geistes ist, der ist eben in der Psychiatrie, tritt neben sich in mehrfachen Gestalten oder er ist bereits tot.
Was wird da künftig auf uns zukommen? Wenn ich mal so ganz flüchtig gucke, Documenta 13, 2012, Tino Segal, der dann den Goldenen Löwen gewonnen hat, ein Jahr später. Oder ich springe ins Jahr 2019, Sie entsinnen sich, der Hauptpreis geht nach Litauen für eine Opernperformance, Sun and Sea. Auf einem künstlichen Strand wird westlicher Lebensstil des Konsums kritisiert. Das Reisen, der Klimawandel, das Artensterben. Oder seit 2011 gibt es ein Künstlerkollektiv, das sich Forensic Architecture nennt. Also das Forensische schon im Titel hat. Verabschieden sich die Künste gänzlich vom Werkcharakter und etablieren sich als so eine Art Wirklichkeitsspionagebüro?
Ja, vielleicht ist das die geheime Sehnsucht von schwachen Charakteren, so wie Kinder davon träumen, Chefagent des M16 zu sein, nach dem berühmten englischen Beispiel, oder als Großagent aufzutreten, so offensichtlich diese Künstler, die nicht mehr als Individuen die Kraft haben, aus eigenem Antrieb heraus sich zu definieren und so erfolgreich zu bestimmen. Das ist das Entscheidende. Wer sich nur noch im Kollektiv bewegt, verlässt die Künste und die Wissenschaften. Denn Künstler und Wissenschaftler kann man nur als Individuum sein und nicht als Mitglied eines kulturellen Kollektivs. Wenn die kulturelle Kollektivautorität gilt, die der Kirche, die der Bischöfe, die des Militärs, die der Gewerkschaften, die der Banken etc., ist es mit der Kunst und Wissenschaft vorbei, die braucht man auch nicht. Es gibt ja viele Hochkulturen mit grandioser Leistung, die nie Kunst und Wissenschaft kannten. Die alten Ägypter, die Griechen, die Perser, kein Mensch wusste was von Kunst und Wissenschaft. Es gab reine technische Fähigkeiten von Individuen als Ingenieure, aber keine Autonomie durch Autorschaft, wie das für die westeuropäische Tradition der Künstler notwendig ist. Das Interessante an der westlichen Entwicklung ist ja, dass ab 1400 in Westeuropa eine neue Autorität auf den Plan tritt, jenseits von Kirche, von Hof, von Militärdiktatur oder Bürgerschaften, nämlich die Autorität der Individuen als Autoren. Und diese Individuen als Autoren haben die gesamte westliche Entwicklung in Technologie und in allen Wissenschaften vorangetrieben. Es waren alles Leistungen von Einzelnen, die dann von den Kollektiven nützlich gebraucht wurden.
So eine Art Leonardo-Prinzip vielleicht, ja?
Ja, umgekehrt hat überhaupt nie was funktioniert. Die Chinesen hatten eine haushoch überlegene Kultur, aber keinerlei Individualausdruck als Autorität durch Autorschaft. Der Westen hat 600 Jahre die Welt vorangetrieben in erstrangigen Leistungen, weil er eben die Autorität der Individuen als Künstler und Wissenschaftler anerkannte. Das ist jetzt zu Ende. Hegel hat das schon prognostiziert. Es sei Schluss mit der Kunst.
Das Ende der Kunst hieß das bei ihm, ne?
Die Beendigung ist auf sozusagen Schwäche der Individuen zurückzuführen. Sie wurden mürbe gemacht durch die Verlockungen des Kapitalmarkts. Und am Kapitalmarkt, Kunstmarkt oder Wissenschaftsmarkt, ist nur erfolgreich, wer sich den Anforderungen der Kollektive beugt. Heute ist es so, dass wenn Sie Geld für Ihre Forschung beantragen, Sie vorher dem Geldgeber sagen müssen, was dabei herauskommt, wenn Sie geforscht haben werden. Was natürlich ein Schwachsinn ist, denn Forschung bezieht sich ja nur gerade auf die Untersuchung dessen, was man nicht weiß, also auch nicht prognostizieren, nicht voraussagen kann. Mit anderen Worten, der kapitalistische Markt hat endlich über alle Kunst- und Wissenschaftsgedanken gesiegt. Jetzt gibt es nur noch die Kollektivideologien der Banken und der großen Investmentfirmen oder der Technologiekonzerne. Und das ist das Ende des Westens. Der Triumph China ist unvermeidlich, der Triumph der restlichen Welt. Europa hat sich verabschiedet. Und die Künstler machen das hier alle mit großem Aplomb mit weiter. Das heißt, die Künstler selbst hier haben es verdient, keinerlei Bedeutung mehr zu haben, denn sie haben freiwillig darauf verzichtet, Individualausdruck gegenüber den Verhältnissen der Welt noch zur Geltung zu bringen. Sie fühlten sich sicher, wenn sie mal für den Kindergarten, für die Kirche oder für das Public Imaging gearbeitet haben. Sie fühlten sich erhaben und großartig, wenn sie wieder im Namen von Kollektiven sprachen, weil sie von denen nichts Geld bekommen haben und haben gar nicht gemerkt, dass sie sich damit selbst aufgeben. Und das ist die heutige Situation.
Höre ich da ein Plädoyer für die liberale Stärkung von Autorschaft heraus oder ist es dafür schon zu spät?
Nein, zu spät ist es ja nie. Es kann ja Alternativen im Sinne der Nebenentwicklung geben, die dann möglicherweise auch Einfluss gewinnen. Also zum Beispiel kann man sagen, wir befinden uns heute in einem Zeitalter, in der außer der kapitalgestützten Aufmerksamkeit und durch Investitionen gelenkten Aufmerksamkeit nichts mehr geschehen kann. Was ist aber die Kunst und die Wissenschaft jenseits des Marktes? Da kam man auf die Idee, eine neue Art der sinnerfüllten Orientierung des Künstlers und Wissenschaftlers zu erfinden. Das war der Gedanke der Akademie, der seit Platons Zeiten natürlich geisterte, aber jetzt neu erfüllt. Eine Akademie ist ein Zusammenschluss von Künstlern und Wissenschaftlern, die sich wechselseitig als Aussagenurheber und Adressaten zur Verfügung stellen. In anderen Worten, eine Gesellschaft der Künstler und Wissenschaftler, die sich selbst genug war, weil sie in höchstem Maße jeweils auf ihresgleichen stieß. Maler wurden dadurch ausgebildet in den Akademien, dass man ihnen zeigte, was andere Maler gemalt haben. Das heißt, die Konfrontation auf das, was durch Malerei in die Welt kam, war das entscheidende Mittel der Orientierung von Leuten, die Maler werden wollten. Mit anderen Worten, es war nicht der Markt, es war nicht der Erfolg am Markt, es war nicht der Erfolg in der Öffentlichkeit. Man konnte sich gar nicht darauf kaprizieren, am Markt Erfolg haben zu wollen, sondern es ging um die Sache selbst. Und die konnte man nur beurteilen, wenn man von der Sache was verstand. Also malte man für andere Maler, denn die waren kompetent zu sagen, was da nun von einem Menschen als Malerei vorgehen. Man arbeitete als Physiker, als Astrophysiker, eben als Newton im Hinblick auf andere Leute, die Astrophysik betreiben wollten oder Kosmologie betreiben wollten, egal auf welcher Motivation. Das hat die Arbeit der Wissenschaftler und Künstler so erfolgreich gemacht, dass eigentlich der Gedanke der Wissenschaftlergemeinschaft, der Künstlergemeinschaft, das heißt also der eigentlich ausgeschlossenen Gemeinschaft der Individuen und Gemeinschaft der Einzelgänger, tatsächlich als die fruchtbarste Form von Gesellschaftsbildung erkannt worden ist. Das heißt, auch heute sind die berühmten Außenseiter, die Individualisten, die eigentlichen Stützen einer Gesellschaft, denn wer eine entfaltete Persönlichkeit ist, der fürchtet nicht die Konkurrenz von noch Besseren. Alle Kleingeister, bürgerlichen Kleingeister, fürchten die Konkurrenz von Besseren, weil sie ihre eigene Überlegenheit nur glauben, entfalten zu können, wenn sie auf anderen herumtreten, die eben schlechter sind als sie selbst. gute Leute wollen immer an besseren Leuten informiert werden und orientiert werden. Das hat bei uns in der Wuppertaler Uni schon dazu geführt, dass wir das Ministerium gebeten haben, berufen Sie nur Leute, die besser sind als wir, die berufen. Mit anderen Worten, das preußische Prinzip der Entwicklung von Kunst und Wissenschaften war, nur wer sich auf mehr orientiert, als er selber ist, ist überhaupt wer. Hat überhaupt Anspruch zur Geltung. Und das ist das, was jetzt gegenwärtig folgt. Wir müssen die Orientierung auf den Markt aufgeben, auf den Erfolg aufgeben, auf die Preise aufgeben, auf die Zustimmung von Feuilletons etc. aufgeben und uns auf die Gemeinschaft der Wissenschaftler und Künstler wieder zurückbesinnen.
Das heißt, eine Zukunft, Professor Brock, zum Schluss vielleicht dann doch gefragt wäre, Kunst als Kommunikationssystem ernst zu nehmen.
Nein, es ist kein Kommunikationssystem, sondern es ist eine Form der Entwicklung von Problemen. Der naive Mensch glaubt, es ginge immer um die Lösung von Problemen. Der Fachmann weiß, Probleme können nur gelöst werden durch Schaffen neuer Probleme. Mangel an Elektrizität kann ich nicht beheben durch Etablierung der Atomwirtschaft. Denn die Entsorgung des radioaktiv strahlenden Abfalls ist ein viel größeres Problem als der Energiemangel. Mit anderen Worten, Probleme müssen so gestellt werden, dass sie als Problem erkannt werden. Und das sind die unlösbaren Probleme. Denn wenn ein Problem gelöst werden könnte, dann bitte lösen Sie doch. Wo ist das Problem? Gibt es ja gar nicht. Fachleute wissen, in der Medizin, wo auch immer, für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt, Apotheker, das ist der beste Satz dafür. Jede Problemlösung besteht darin, neue Probleme zu schaffen. Also es geht in Wirklichkeit darum, zu erkennen, wie man mit prinzipiell unlösbaren Problemen umgeht. Und dazu verlangt es Grips, der Verstand und Vernunft. Und die haben die wenigsten in einer Zeitgenossenschaft.
Innovation durch Individuation des Künstlers. Batson Brock, der Kunsttheoretiker, war das. Kunst als Heilung und der Künstler als Heiler, das klingt etwas zu vollmundig, war aber ein wichtiger Aspekt im Wirken von Joseph Beuys, der im Mai 1921 vor 100 Jahren geboren wurde.
Das Theater mit dem Hut. Und wenn ich sage, das Theater mit dem Hut, betrachte ich es wirklich als die Tragödie oder Komödie oder die Tragikomödie, noch besser, der Kunst in unserer Zeit. Und da ich zur Aktionskunst gehöre, führe ich das vor.
Die Kunst, die einen Wert dagegen setzt, gegen das Bestehende, ist eigentlich in dem Sinne noch nicht da. Ich glaube, dass meine Arbeit nichts anderes beabsichtigt, als diese Verhältnisse eben im richtigen Sinne zu verändern.
Die Kunst kann dieses und jenes Gesicht zeigen. Sie kann ihr vergangenes, nicht mehr wirksames Gesicht, der zwar unerhörten großen Signale zeigen, aber die Kunst auch, kann auch ihr Menschenantlitz zeigen, das heißt, ihr anthropologischen Charakter zeigen. Das heißt, da liegt die Schwelle, wo etwas ganz Neues geboren wird aus dem Menschen heraus, was man anthropologische Kunst, soziale Kunst nennen könnte.
Ja. Ich habe den Beschluss gefasst, niemals etwas mit Politik zu tun haben zu wollen.
Nee. Was vom politischen Beuys wichtig war und bleibt, habe ich mit seinem Weggefährten Klaus Steck besprochen. Der Plakatkünstler, Verleger und frühere Präsident der Berliner Akademie der Künste, hat 2 Jahrzehnte mit ihm gearbeitet. Beuys ging es um Veränderung, um Verwandlung, gesellschaftliche Praxis von Kunst. Dazu zählte auch, Abgelebtes zu befragen, zu beleben. Für das multiple Wirtschaftswert etwa bekam Beuys durch Sie, Klaus Steck, oder Ihren Bruder sogar aus Bitterfeld, Lebensmittelpakete aus der ehemaligen DDR, Cottbusser Kekse, Ankerplast, Gothaplast und so weiter, richtig?
Ja, und das war dann noch so, was er immer, wir alle gerätselt haben, wie hieß es, Speisekuchen oder sonst wie Kuchen. Aber wir sagten, ja was denn nun, was ist es denn nur für Kuchen, Hundekuchen oder was? Also die seltsamsten Produkte, von denen er glaubte, dass sie chemisch rein seien, was sicher ein großer Irrtum war. Er dachte immer, die DDR, die sind noch, die Lebensmittel noch unbelastet. Deshalb hat er sie auch gegessen, zum Großteil.
Ja, das ist eine berühmte Anekdote. Er fand das alte Papier und die Pergamentverpackung so toll.
Erinnerten ihn an seine Kindheit, sagt
ja,
er immer.
Dass er drauf geschrieben hat und teilweise sie auch aufgegessen hat und sie haben ihn dann daran gehindert, richtig?
Versucht zumindest, also nicht alles auf. Wir wollten ja auch was noch in den Handel bringen davon. Es gibt ja auch ein ganzes Riesenregal in Gent, steht das, glaube ich. Der Jan Hut hat das damals angekauft, wo also der Rest, was übrig geblieben war, in einem großen Regal versammelt ist. Das Grundproblem war natürlich auch, die Insekten erfreuten sich auch dieser sodass man einen Teil muss, man dann irgendwie sogar, glaube ich, auswechseln.
Wir wollen ein bisschen über den politischen Josef Beuys sprechen und zu Beginn des Jahres fragen. Er war Kapitalkritiker, aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite Kapitalbefürworter. Wir kennen die berühmte Losung Kunst gleich Kapital. Er wollte eine Demokratisierung beispielsweise auch der Banken. Die Gesellschaften sollten entscheiden, worin investiert wird. Sie selber haben mal, glaube ich, in einem Interview gesagt, Geld sollte nutzbringend angelegt werden. Das heißt, er hat Kapital nicht verteufelt, sondern er verstand nur was anderes drunter.
Nein, er wollte eine andere Politik, ganz einfach. Das Wort Selbstbestimmung spielte eine große Rolle in seinem ganzen Sprachschatz. Und er wollte ja auch die Kunst ja, zu etwas machen, was eben nicht bloß für den Feierabend da ist. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Postkarten, die ich verlegt habe mit seinen Texten irgendwie. Und da
über
gibt
80,
es auch
ne?
eine, wo er klar sagt, hiermit trete ich aus der Kunst aus, womit er natürlich die traditionelle Kunst meinte. Also den Kunstbetrieb, den wir ja auch verändern wollten. Nehmen wir eine freie Schule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung mit Heinrich Böll gründen wollten. Räume hatten wir alles schon besorgt. Ja, er wollte etwas anderes, aber er war ein Ökologe, bevor es die Grünen überhaupt gab. Die Hamburger Rieselfelder, diese völlig verseuchten, wollte er begrünen. Dann die großartige Aktion der 7000 Eichen während der Documenta 1982. Das waren ja alles grüne Projekte. Aber er war dann auch voller Hoffnung auf die Partei, die Grünen. Und kurz vor seinem Tode gibt es ein interessantes Interview ausgewertet mit dem Express, dieser Boulevardzeitung in Köln, wo er sagt, also die Grünen sind doch nun eine stinknormale Partei geworden und sie hätten eine Bewegung bleiben sollen. Also das wird die Grünen heute nicht hindern, ihn als ihren großen Ahnen zu betrachten. Ich sage mal ganz normal frech, wie sie sind.
Kann Plastik die Welt verändern? Gemeint war natürlich nicht der Plastikmüll, sondern die soziale Skulptur. Das Schaffen der Menschen, der erweiterte Kunstbegriff, muss zur Veränderung von Realität fähig sein, so sagte er. Darunter verstand er mehr als nur Aktionskunst, nämlich ja, Umwandlung der Gesellschaft durch Kunst, Herr Steg?
Naja doch, wenn man den Kunstbegriff nicht auf ja, das Malen von Ölbildern begrenzt, dann auf jeden Fall. Ich habe mich der gleichen Idee, wenn Sie so wollen, verschrieben. Mit Kunst einfach ja die Menschen, sag mal schöne alte Wort, sensibel machen für die gesellschaftlichen Probleme und nicht einfach drauf losleben und alles zerstören. Also wir sind ja nur an einem Scheideweg, ganz konkret. Und was er vor allen Dingen ökologisch wollte, das war auch fundiert und damals auch ein bisschen noch belächelt.
Die Zukunftsgestaltung am sozialen Ganzen ist der allerhöchste Kunstbegriff. So ein Zitat aus der Zeit der Studentenbewegung. Da wurde die Organisation für direkte Demokratie gegründet. Herr Steg, Sie haben es schon erwähnt, Sie haben von 1968 bis 1986 mit ihm zahlreiche, ich glaube über 80 Postkarten produziert. Sie haben eine berühmte genannt, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Es gibt die Holzpostkarte, die Filzpostkarte. Sie haben mir in einem Vorgespräch gesagt, der Josef Beuys war nicht nur ein Künstler, der war auch ein Sender.
Ja, natürlich, für seine Ideen. Und er betrachtete die ganzen Multiples, die vielen Plakate, die Postkarten, die Sie eben erwähnt haben, als ja als ein Transportmittel für seine Ideen. Das war ihm ganz wichtig. Also nicht bloß Produkte herstellen für den Kunstmarkt am Ende und für Sammler, sondern er war jemand, der ja die Kunst auch, ich sag mal ganz simpel, nutzte für die Verbreitung seiner Ideen. Das könnte man praktisch in Stein meißeln. Und was auch für mich immer ganz wichtig war, ich habe mit keinem Menschen auch so viel gelacht wie mit ihm. Also er war kein doktrinärer Weltverbesserer, wie das immer so schnell abgetan wird, sondern jemand, der auch wollte, dass die Menschen lachen, aber jetzt nicht im Sinne von auslachen, sondern über die Verhältnisse und sie dabei mit verändern. Das Wort verändern war für ihn ganz, ganz wichtig. Deshalb ist er ja auch damals aus der Akademie hinausgeworfen worden. Aber ich glaube, er hatte zu große Hoffnungen auf die Grüne Partei gesetzt. Und ein paar Tage vor seinem Tode geriet mir ein, dieses Expressheft in die Hände, wo er dann doch sagte, mit denen bin ich fertig. Als ich ihn fragte, wir hatten doch mal ein halbes Jahr, nennen wir es Sendepause, weil ich alter Sozialdemokrat war und bleiben wollte, nicht ihm zuliebe jetzt am Ende zu den Grünen gehen, war ich natürlich hoch interessiert, wie steht's mit seiner Mitarbeit bei den Grünen. Überschrift damals, Austritt bei den Grünen, Fragezeichen, Josef Beuys. Und das war für mich wichtig, weil wir auch richtig großen Streit bekommen hatten, weil er doch eine Zeit lang so intensiv auf die Grüne Partei gehofft hatte. Und als sie da aber die Chance bekam, in den Bundestag zu kommen, haben sie ihn bei der Aufstellung der Listenplätze gnadenlos auf einen hinteren Platz gewählt und er dann verzichtet hat. In dem Film von Andres Feil, da wird das sehr schön gezeigt, wie ein Hase in der Ecke sitzt, einfach auch nur traurig über das, was aus den Grünen geworden war.
Klaus Steck, für den Moment vielleicht ein letztes. Sie haben mich eben auf eine Idee gebracht. Revolution muss auch Spaß machen, hat er mal in einer Diskussion gesagt. Wie viel Schalk und wie viel Schamane steckte in ihm und was könnten wir davon heute gebrauchen?
Gut, ich als alter Protestant bin dem Schamanentum nicht unbedingt nahe, aber ich glaube, die Probleme, die gigantisch sind, machen wir uns doch nichts vor. Also Umweltthema ist mein Thema seit, weiß nicht, jetzt 50 Jahren. Die Probleme sind auch nicht durch Lachen wegzubekommen. Aber mit dem schönen alten Wort Solidarität. Solidarität aber nicht bloß unter den Menschen, sondern auch mit der Kreatur, wie das immer so schön heißt. Mit den Tieren, die doch genauso unter uns leiden. Und mit den Bäumen, mit den Wäldern, der war schon jemand, der auch praktisch dachte, nicht bloß ein Theoretiker. Und die 7000 Eichen, die gepflanzt worden sind, tatsächlich in Kassel, das war eben ein realer Beitrag zur Verbesserung der Umwelt und nicht bloß Gerede. Übrigens, wissen Sie, es gibt auch eine Postkarte, ich ernähre mich durch Kraftvergeudung. Das ist ein sehr fast philosophischer Satz. Und er hat immer gesagt, Krankheit lehne ich ab. Ob er das in diesen Zeiten auch gesagt hätte, weiß ich nicht. Krankheit war für ihn einfach die große Störung. Und er hat auch mal gesagt, zum Schluss muss alles kaputt sein. Es ist doch furchtbar, wenn nur ein Organ ausfällt und alles andere ist noch in Ordnung, wenn man stirbt.
Klaus Steck über Josef Beuys. Mit 30 gewann Steve McQueen, der britische Fotograf und Videokünstler, den renommierten Turner-Preis. 1999 war das. Und für seine Literaturverfilmung 12 Jahre als Sklave bekam er 2014 einen Oscar. Nun hat der namhafte Regisseur für die BBC eine Filmanthologie gemacht, die die Lebenswelt karibischer Einwanderer in London zeigt. Ein Beitrag zu mehr sichtbarer Diversität, wie Christian Berndt berichtet.
Eine Party im London der 70er Jahre. Junge Menschen aus der westindischen Community feiern Samstagabend. Lovers Rock ist der zweite Teil der britischen BBC-Filmserie Small Axe und eine grandiose Feier schwarzer Kultur. Gedreht hat die Reihe der Brite Steve McQueen, der als erster schwarzer Regisseur einen Oscar erhielt. Das war 2014 für sein Sklavereidrama 12 Years a Slave. Lovers Rock wurde jetzt vom britischen Filminstitut zum Film des Jahres gewählt.
The whole of these stories are about when we come together, we're powerful.
Die Filme handeln von der Kraft des Kollektivs, sagte Steve McQueen in einer britischen Talksendung. McQueen stammt selbst aus der afro-westindischen Community in Großbritannien und will mit der Serie diese Bevölkerungsgruppe im Fernsehen sichtbarer machen.
Well, to be honest with you, I wanted my mom to see it, you know.
Ihm war wichtig, dass seine Mutter diese Filme sieht und dass Small Axe in der BBC läuft. Denn so werde die breite Bevölkerung erreicht. Die Filme erzählen verschiedene Episoden aus dem Leben schwarzer Briten von den 60er bis zu den 80er Jahren. Die Serie ist ein Novum im britischen Fernsehen, sagt der Soziologe an der London School of Economics, Clive Nwankia.
I think Small Axe is a landmark moment in not just black British film and TV culture, but I think British culture more generally.
Small Axe sei ein Meilenstein, nicht nur für die schwarze Film- und Fernsehkultur, sondern für die gesamte britische Kultur.
There is something very, very significant and important about Steve McQueen's almost love letter to Black Britain, the history of Black Britain, in its politics, in its culture, in its music, in its celebration.
Steve McQueens Serie sei ungeheuer wichtig. Sie sei ein Liebesbrief an schwarze Kultur, Musik und Geschichte in England, aber auch ein Film über die dunklen Erfahrungen mit dem Rassismus im Land.
It's important that this was shown on the BBC.
Wie Steve McQueen hebt Nwankwo hervor, wie wichtig es ist, dass die Serie auf BBC läuft. Ein Sender, der die gesamte Nation repräsentieren sollte, dies aber bisher nicht ausreichend getan habe. 2018 hatte sich die BBC dazu verpflichtet, für Diversität im eigenen Haus zu sorgen. Nwankwo hat an einer Studie gearbeitet, die die Fortschritte der Diversitätsanstrengungen im britischen Film und Fernsehen untersucht hat. 2014 hat das britische Filminstitut Diversitätsstandards eingeführt, um die Präsenz von Minderheiten in britischen Filmproduktionen zu erhöhen. Demnach soll die Höhe der Förderungen von Filmprojekten auch von der Einhaltung der Diversitätsstandards abhängig sein.
The Diversity Standards is the most sophisticated model that has been produced for diversity in the UK film industry. Because it's most sophisticated, it doesn't necessarily mean it's the most effective.
Diese Standards seien die anspruchsvollsten, die es in der britischen Filmindustrie je gegeben habe, aber das heiße nicht, dass sie auch effektiv sind. In Bezug auf Gendergerechtigkeit seien die Fortschritte wesentlich höher als bei ethnischen Minderheiten. Nwankwo's Studie zeigt, dass die Regeln nicht strikt genug sind. Die zentralen Geschichten würden weiterhin aus weißer Perspektive erzählt und Schwarze würden fast nur in Nebenrollen besetzt.
Having black characters in central roles is somehow oppositional to British film culture. There's a fear, black doesn't sell.
Schwarze Hauptdarsteller würden geradezu als gegensätzlich zur britischen Filmkultur gesehen. Es gebe die Angst, Schwarz verkaufe sich nicht. Ein zentrales Problem sei außerdem, dass auch hinter der Kamera trotz Diversitätsstandards die entscheidenden Positionen weiter mit Weißen besetzt würden, ob bei Regie, Kamera oder Drehbuch.
We are still living in a time where we don't appreciate or even recognize.
Wir leben immer noch in Zeiten, in denen der Anteil der schwarzen Minderheiten an der britischen Filmkultur weder anerkannt noch überhaupt gesehen wird, meint Nwankwo. Der enorme Erfolg von Small Axe hat immerhin gezeigt, dass es Interesse an den Geschichten von Schwarzen in der Bevölkerung gibt, aber Nwankwo ist skeptisch.
I think Small Axe, it's been again a landmark moment within British culture, but the question is now, when is the next Small Axe?
Small Axe ist ein Meilenstein-Moment. Die Frage sei aber, wann kommt das nächste Small Axe? Denn es habe schon vor Jahrzehnten ambitionierte Filme über schwarzes Leben in Großbritannien gegeben, aber das sei immer nur Episode geblieben.
Christian Berndt war das über Diversität im britischen Film. Die Kulturmeldung nun hat Katja Lückert.
Museen müssen das bessere Netflix werden. Um nicht den Kontakt zum Publikum zu verlieren, sagte der Direktor des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe, Peter Weibel, im vergangenen Herbst in einem Interview. Das war sicherlich ein etwas reißerischer Satz, aber er sagt natürlich etwas aus über die Nöte der Museen. Sie müssen und wollen ihr Publikum erhalten und möglichst neue Museumsbesucher dazugewinnen. Das NRW-Forum, der Kunstpalast in Düsseldorf und das Museum Ulm haben sich im vergangenen Sommer zusammengetan, um auf einer Plattform unter dem Titel Next Museum nach der Zukunft des Museums und des Kuratierens zu fragen. Alina Fuchte, die Projektleiterin, sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Tolle neue Arbeiten haben wir kennengelernt und eben auch durch die Community neue Blicke bekommen, wie man was zeigen könnte von der Präsentation, von der Vermittlung, also auch nochmal ein Blick von außen, der uns ja tatsächlich dann fehlt im Museum. Aber da muss ich auch sagen, wir sind auch noch auf der Suche nach den richtigen Tools. Wie kommt man jetzt von dem Schritt der Diskussion zum Kuratieren? Da sind wir auch noch am Ausprobieren. Also wir denken beispielsweise über ein Voting-System nach oder zum Beispiel die interaktiven Schilder, wo BesucherInnen auch Texte schreiben können zum Beispiel. Also wo sie in der Ausstellung auch aktiv werden können.
Alina Fuchte im DLF Kultur. In der kommenden Woche wird es zum ersten Mal nach 9 Monaten wieder eine Vorstellung im berühmten Opernhaus von Sydney geben. Die Aufführung der Operette Die lustige Witwe sei ein Hoffnungsschimmer für die gesamte Kulturszene, so der künstlerische Direktor Lyndon Terracini. Er hofft, dass im Laufe des Jahres auch andere Opernhäuser wieder öffnen können. Heute Morgen hat es auf dem Wahrzeichen der Stadt Papenburg im Emsland gebrannt. Das Museumsschiff Friederike von Papenburg ist einer der 6 Schiffsnachbauten, die zum Freilichtschifffahrtsmuseum gehören. Auch das unter Deck liegende Trauzimmer stand In Flammen. Nach 3 Stunden wurde der Brand gelöscht. Über die Schadenshöhe und vor allem über die Ursache des Brands auf dem Segelschiff wurde bisher noch nichts bekannt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Katja Lückert. Gleich die Information am Abend. Ein Thema doch, der Streit um den Corona-Impfstoff. Einen guten Abend wünscht Michael Köhler.